Guten Morgen. Wusstet ihr, dass es in Europa noch 8 Könige gibt? Ich war, als ich das nachgeguckt habe im Internet, selbst überrascht, wie viele Länder in Europa noch einen König haben. Denkt mir heute, König ist irgendwie von vor 100, 200 Jahren, da gab es noch Könige, aber selbst heute, Entschuldigung, gibt es noch 8 Könige in Europa. Belgien, Dänemark, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien und das Vereinigte Königreich. Diese Länder haben noch einen König in Europa. Oder eine Königin. Diese Könige und Königinnen sind zwar in ihrer Macht eingeschränkt per Gesetz und haben immer ein Parlament noch dabei, aber doch haben diese Könige immer eine Sonderrolle in ihrem Land und besondere Privilegien, aber auch Pflichten. Wer hat jetzt bei der Liste der Länder aufgepasst? Wem ist was aufgefallen? Ich sag nochmal, zählt mal mit. Belgien, Dänemark, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien und das Vereinigte Königreich. Wie viele Länder sind das? 7. Aber ich habe 8 gesagt. Es gibt 7 Länder, aber 8 Könige. Gibt es ein Land mit mehr als einem König? Nicht, dass ich wüsste. Denn wenn wir... Entschuldigung, ich habe meinen Tee heute vergessen. Ein König in Europa ist ein spezieller König. Es gibt einen König, der zu keinem europäischen Land dazugehört, aber dennoch auch in Europa herrscht. Ein König, der keiner Verfassung und keinem Parlament untergeordnet ist. Ein Königreich, das sich tatsächlich nicht nur in Europa, sondern was die ganze Welt umspannt. Wisst ihr, welches Königreich ich meine? Ja, ich sehe Nicken. Das Königreich Gottes. Und genau darum soll es heute gehen in der Predigt. Ich setze meine Predigtreihe über das sogenannte Vaterunser fort, das Gebet, welches Jesus damals seinen Nachfolgern gegeben hat. Und ich möchte das zu Beginn auch einmal vorlesen aus Matthäus 6, die Verse 9 bis 10. Matthäus 6, Vers 9 bis 10. Betet ihr nun so, unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Ja, die drei letzten Predigten in der Reihe, die um die verschiedenen Teile vom Vers 9 gingen, haben quasi die Einleitung vom Vater Unser behandelt. Dieser Teil heute, der Teil der Einleitung, der macht deutlich, zu wem wir überhaupt beten. Unser Vater, der bist in den Himmel, zu wem beten wir eigentlich? Und dann kommen in Vers 9 und 10 erstmal 3 Bitten, die sich nur um Gott drehen. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Da geht es noch überhaupt nicht um uns in dem Gebet. Wir selbst kommen erst danach vor, mit 3 weiteren Bitten ab Vers 11. Und heute in der Predigt soll es erstmal um den Anfang von Vers 10 gehen, dein Reich komme. Wir beten hier, dass Gottes Reich kommen soll. Aber was ist dieses Reich jetzt überhaupt? Ich habe ja am Anfang schon etwas von Königreichen erzählt und das war auch natürlich kein Zufall, denn das Wort, welches im griechischen Originaltext, im Vater Unser und in vielen anderen Stellen verwendet wird, ist das Wort Basilia. Wer weiß, was das auch übersetzen heißen kann? Kann jemand Griechisch? Also der einzige Grieche ist gerade in Griechenland. Aber das lässt sich auch mit Königreich oder Königsherrschaft übersetzen. Also anstelle von dein Reich komme, könnte man im Vater Unser auch übersetzen, deine Königsherrschaft komme. Oder dein Königreich komme. In manchen Bibelausgaben steht das auch in den Fußnoten mit dabei. Es geht bei dem Reich Gottes auf jeden Fall um ein Königreich. Das Königreich Gottes. Also wissen wir jetzt, was für ein Reich gemeint ist, wenn wir beten, dein Reich komme? Ich würde sagen, nein, wir wissen es nach der Beschreibung immer noch nicht. Denn wir sehen es auch an den anderen Königreichen oder generell anderen Ländern auch in Europa und auf der Welt, von denen ich erzählt habe. Denn diese Länder sind ja nicht nur damit beschrieben, indem man sagt, Schweden ist ein Königreich, Deutschland ist eine Republik, das beschreibt ja ein Land nicht. sondern es gibt noch andere Dinge, die ein Land beschreiben, politisch, gesellschaftlich, kulturell. Einem normalen Land auf dieser Erde ist es natürlich als erstes auch interessant, wo ist dieses Land überhaupt? Da kann man sich eine Karte nehmen, kann man einen Globus nehmen und dann nach einem Land suchen oder man guckt im Internet. Aber wenn wir auf einem Globus nach Reich Gottes suchen oder Himmelreich, wie die Bibel es auch nennt, dann finden wir nichts. Gut, wenn wir im Internet nach Himmelreich suchen, dann finden wir tatsächlich zwei Ergebnisse. Das ist einmal eine Straße in Hameln und ein kleines Dorf in der Nähe von Hannover. Aber die sind nicht gemeint, wenn die Bibel von Himmelreich spricht. Diese beiden Orte wird es damals noch lange nicht gegeben haben. Am besten können wir eine Aussage von Jesus selbst dazu lesen. Jesus wurde nämlich damals auch von einigen Gelehrten gefragt, wann das Reich Gottes kommt. Zu der Frage, wann, wo komme ich gleich noch? Die Frage und Jesu Antwort darauf lesen wir in Lukas 17. Das möchte ich auch einmal lesen. Lukas 17, Vers 20 und 21. Lukas 17, Vers 20 und 21. Und als er, Jesus, von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Diese Antwort von Jesus wirft natürlich jetzt auch noch ein paar weitere Fragen auf. Als erstes die Frage, warum fragen die Pharisäer, die Gelehrten, nach dem Wann? Warum fragen sie nicht nach dem Wo? Damals war das offensichtlich, für uns heute vielleicht nicht. Gott hatte bereits im Alten Testament angekündigt, dass er sein Reich aufbauen wird. Zum Beispiel die Propheten Jesaja, Daniel und Micha sprechen davon. Und noch an einigen anderen Stellen lesen wir davon. Und die Juden dachten damals aufgrund der Beschreibung der Propheten, aus gutem Grund, dass Gott im Land Israel ein Königreich aufbauen wird und ewigen Frieden auf der Welt schaffen wird. Nicht ganz falsch, diese Vorstellung. Aber als Jesus kam und die vielen Zeichen und Wunder tat, die auch im Alten Testament vorausgesagt waren, hatten etliche Juden die Hoffnung, dass Jesus dieser König sein wird und dort die Römer vertreiben wird, weil Israel stand ja unter römischer Herrschaft, und dort Frieden schaffen wird. Dadurch ist auch dieser Einzug in Jerusalem zu erklären, an dem wir jedes Jahr an Palmsonntag denken. Das war, soll man sagen, so ein bisschen aus dem Affekt heraus. Die Juden dachten, jetzt kommt der König und die Römer werden besiegt und dadurch ist das Ganze entstanden. Aber diese Vorstellung der Juden, dass Jesus König wird und Frieden bringt, war jetzt nicht grundsätzlich falsch, aber sie war grundlegend falsch interpretiert. Jesus macht das deutlich in dem Vers, den wir gerade gelesen haben. Nebenbei bemerkt, hat Jesus diese Aussage vor dem Einzug in Jerusalem schon gemacht. Also hätten die Juden sich auch denken können. Könnte man jetzt so einfach sagen. Ich wiederhole nochmal Jesu Antwort aus dem Vers. Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Jesus bestätigt hier deutlich, dass das Reich Gottes am Ende nicht an ein bestimmtes Stück Land auf der Erde gebunden ist. Eine weitere Beschreibung vom Reich Gottes gibt Jesus, als er nach seiner Verhaftung vom damaligen römischen Statthalter Pilatus befragt wurde. Jesus wurde ja verhaftet aufgrund von falschen Anschuldigungen. Und Pilatus, der Statthalter, fragte dann Jesus wegen dieser Anschuldigungen, ob er der König der Juden sei. Die Antwort darauf lesen wir in Johannes 18. Johannes 18, die Verse 36 und 37. Johannes 18, Vers 36 und 37. Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, also bist du doch ein König. Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Zum einen bestätigt Jesus hier, dass er der König vom Reich Gottes ist, also man kann auch sagen, das Königreich Jesu. Zum anderen macht er hier auch deutlich, dass sein Reich kein physisches Territorium auf diesem Planeten hat. Gottes Reich ist nicht von dieser Welt, aber es ist mitten unter uns. wie wir in der vorletzten Bibelstelle gelesen haben. Gleichzeitig beten wir im Vaterunser aber auch, dass dein Reich noch kommen soll. Das verwirrt jetzt vielleicht den einen oder anderen. Es ist da, aber nicht hier und es soll noch kommen. Und das lässt sich eigentlich relativ einfach und logisch erklären. Dazu möchte ich ein Gleichnis von Jesus lesen, woran man das gut erklären kann. Das Gleichnis lesen wir Matthäus 13, Vers 31 und 32. Im Kapitel gibt es übrigens generell viele Gleichnisse zum Himmelreich, die könnt ihr euch gerne zu Hause einmal durchlesen. Und wir lesen jetzt Matthäus 13, Verse 31 und 32. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Es ist zwar kleiner als alle Arten von Samen, wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als die Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Ein Senfkorn ist ein sehr kleiner Same, ein paar Millimeter. Ein paar Millimeter nur groß. Und insbesondere im Vergleich zu der Größe des Baumes danach ist das winzig, das Samenkorn. Der Baum, der Senfbaum, kann bis zu 7 Meter hoch werden und mehrere Meter breit werden. Das ist ein Riesenteil. Aber wie hängt das jetzt mit dem Reich Gottes zusammen? Das Reich Gottes, von dem Jesus hier spricht, hat sehr klein angefangen. Zu Pilatus hat Jesus ja gesagt, dass er der König dieses Reiches ist. Mit Jesus hat sein Reich klein angefangen, eine Person, kann man sagen. Also quasi ein Staatsbürger, wenn man den König auch als Staatsbürger bezeichnen will. Aber seitdem wird sein Reich immer größer und immer mehr Menschen gehören dazu. So wie der Senfbaum natürlich erst eine kleine Pflanze ist, ein paar Blätter, die aus dem Boden gucken. Und über die Jahre immer größer wird, wird auch das Reich Gottes mit der Zeit immer größer werden, bis es irgendwann voll ausgewachsen ist, kann man so sagen. Wenn Jesus in dem Gleichnis sagt, dass die Vögel des Himmels kommen und in den Zweigen dieses Baumes nisten, dann heißt das ja, dass die Vögel dort zur Ruhe kommen können. Zum Nisten braucht es nämlich Ruhe. Und ähnlich ist es mit dem Reich Gottes. Wenn das Reich Gottes ausgewachsen ist, dann werden die Bürger dieses Reiches zur Ruhe kommen. Dazu möchte ich eine Stelle aus der Offenbarung lesen, aus Kapitel 21. Offenbarung 21, die ersten 7 Verse. Offenbarung 21, Vers 1 bis 7. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Nationen sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Wer überwindet, wird dies erben, und ich werde ihm Gott sein, und er wird mir Sohn sein. Das ist eine Prophezeiung, eine Voraussage auf das, was noch kommen wird. Wenn das Reich Gottes einmal komplett fertig ist, dann wird es tatsächlich auch ein physisches Territorium haben. Aber wie schon Jesus bei Pilatus andeutete und wir hier in der Offenbarung lesen, wird das Reich Gottes am Ende nicht auf diesem Planeten bestehen. Diese Erde, auf der wir heute leben, wird nicht ewig bestehen. So wie Gott diese Erde geschaffen hat, würde diese Erde auch wieder zerstören. Für sein Reich wird er dann eine neue Erde schaffen, wie wir gerade gelesen haben, auf der es nur das Königreich Gottes gibt. Keine anderen Königreiche, keine anderen Völker, nur das Königreich Gottes und das Volk Gottes. Und zwar ewig, nicht endend. Dort wird es keinen Tod mehr geben, keine Trauer, keine Angst, keine Schmerzen, kein Verlust, keine Probleme. Hier können die Menschen zur Ruhe kommen, so wie die Vögel im Senfbaum in Ruhe nisten können. Ungläubige Menschen fragen ja manchmal spöttisch, warum Gott, wenn es ihn gäbe, denn nicht einfach alles Leid einfach entfernt. Aber hier sehen wir gerade, dass Gott genau das tun wird. Nur halt noch nicht jetzt. Das macht er erst später. Später macht er es definitiv. Und ich denke, dass jeder, der ernsthaft darüber nachdenkt, gerne in dieser Zeit leben würde, oder? Oder ist hier jemand, der sagt, ich möchte nicht in dieser vollkommenen Zeit leben? Gut, sagt keiner, dass er das nicht will. Ja, wir leben jetzt natürlich noch hier auf der Erde. Wer wird dann aber dort leben? Wer wird in diesem Reich leben, in dem Reich Gottes später? Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass Jesus der König dieses Reiches ist, also der erste Bürger des Reiches. Aber Jesus ist nicht der Einzige geblieben. Am ersten Pfingstfest nach Jesu Himmelfahrt kamen erst die 12 Apostel dazu und am selben Tag noch etwa 3000 weitere Menschen. Und seitdem hat es nicht aufgehört, dass jeden Tag weitere Menschen zu Staatsbürgern von Gottes Reich werden. Aber im Gegensatz zu den Staaten dieser Welt kann man bei Gottes Reich nicht zu einer Botschaft gehen oder einem Einbürgerungsamt und dort einen Haufen Formulare ausfüllen und einen Einbürgerungstest machen. Und einige hier kennen ja die Prozedur, wie das in Deutschland funktioniert. Bei Gott müssen wir eigentlich nur eine einzige Voraussetzung erfüllen und dann sind wir vollautomatisch Staatsbürger des Reiches Gottes. Du musst nur ein guter Mensch sein. Bist du ein guter Mensch? Falls du jetzt ja denkst, dass du ein guter Mensch bist, muss ich dich darauf hinweisen, dass es bei guter Mensch natürlich nicht um unseren Maßstab geht, sondern um den Maßstab Gottes. Und nach dem Maßstab Gottes darf ein Mensch niemals gegen eines seiner Gebote verstoßen haben, um ein guter Mensch sein zu können. Hast du schon mal jemanden belogen? Kleine Notlüge vielleicht, weil es gerade unangenehm war? Hast du schon mal etwas geklaut? Und wenn es nur der Kuli auf dem Hotelzimmer war, das ist übrigens tatsächlich Diebstahl. Oder hast du schon mal böse Gedanken über jemanden gehabt? Vielleicht, wenn du beim Autofahren jemand zu dicht aufgefahren ist, dich angehupt hat und du hast gedacht, was ist das denn für einer? Das sind drei Beispiele, die uns aber alle dazu disqualifizieren, ein guter Mensch zu sein. Und es gibt noch viele andere Gründe. Niemand hat die Qualifikation, ins Reich Gottes zu kommen. Absolut niemand. Keiner. Null. Und nicht in Gottes Reich zu kommen, ist gar nicht gut. Man könnte sich denken, ja, wenn ich da nicht hinkomme, es ist halt so. Aber die Konsequenzen, die sind schrecklich. Ich möchte dazu ein weiteres Gleichnis lesen, welches Jesus zum Reich Gottes erzählt hat. Matthäus 13, die Verse 24 bis 30. Matthäus 13, Vers 24 bis 30. Ein anderes Gleichnis legt er ihnen vor und sprach: Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. Als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Es kamen aber auch die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Ein feindseliger Mensch hat dies getan. Die Knechte aber sagen zu ihm: Willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber spricht: Nein, damit ihr nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts gleichzeitig mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides zusammen wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Jesus selbst erklärt dieses Gleichnis ein paar Verse später auch. Kurz gesagt sind die Samen die Menschen. Es gibt hier gute Menschen und schlechte Menschen. Oder gerechte Menschen und ungerechte Menschen, wie die Bibel auch sagt. Die Zeit der Ernte, die im Gleichnis genannt wird, ist das letzte Gericht, welches Gott vor der Erschaffung der neuen Erde durchführen wird. Dort wird dann unterschieden zwischen den guten oder gerechten und den schlechten Menschen. Und die schlechten Menschen, im Gleichnis das Unkraut, kommen an einen Ort, den die Bibel Feuersee nennt. Da auch äußerste Finsternis, wo das Weinen und Zähneknirschen ist, oder auch Hölle. Das sind alles Beschreibungen für denselben Ort. Wir haben schon gelesen, dass es auf der neuen Erde, die auch oft Himmel genannt wird, kein Leid mehr geben wird. Keine Angst, kein Schmerz, kein Tod, kein Verlust, nichts Schreckliches. Die Hölle ist das genaue Gegenteil davon. Völliges Leid, völlige Schmerzen, völlige Qualen. Die Bibel nennt das auch den zweiten Tod. Und so wie das Leben auf der neuen Erde im Reich Gottes ewig ist, wird auch das Dasein in der Hölle ewig sein, ohne ein Ende. Das bezeugt die Bibel. Und es gibt nur entweder oder. Es gibt keine dritte Option, zu sagen, nee, ich nehme keins von beiden, sondern nach dem Tod ist einfach alles aus. Die Option gibt's nicht. Entweder du kommst in den Himmel oder du kommst in die Hölle. Und nur wer ein guter Mensch ist oder ein gerechter Mensch, wie die Bibel sagt, kommt auf die neue Erde, wo das Reich Gottes vollendet sein wird. Der Rest der Menschen kommt in die Hölle. Und da haben wir jetzt ein Problem. Denn wir haben gesehen, ich habe das schon erklärt, dass niemand gut ist. Kein Mensch ist gut oder gerecht. Aber Gott hat eine Lösung geschaffen dafür. Weil Gott ist ein liebender Gott und er will nicht, dass wir in die Hölle kommen, an diesen schrecklichen Ort. Das möchte er nicht, das hat er nie gewollt. Deswegen hat Gott eine Lösung geschaffen. Und dazu möchte ich lesen aus Johannes 3, die Verse 16 bis 18. Johannes 3, Vers 16 bis 18. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des einzigen Sohnes Gottes. Jesus Christus kam auf diese Welt, damit wir trotz unserer Fehler und Ungerechtigkeit in sein Reich kommen können. Wer an Jesus glaubt, wird nicht zur ewigen Verdammnis in der Hölle gerichtet, sondern hat Teil am Reich Gottes und darf sich Kind Gottes nennen. Die Hölle ist die Strafe für unsere Fehler, die die Bibel auch Sünde nennt. Und Jesus hat diese Strafe für uns ersatzweise bezahlt, indem er sich von den Menschen damals hat hinrichten lassen, am schlimmsten Mordinstrument, welches die damalige Welt kannte, zu Tode gefoltert. Dabei hat er für alle unsere Schuld und Fehler bezahlt, damit wir es nicht mehr bezahlen müssen. Eine ewige Strafe könnten wir Menschen niemals fertig abbezahlen. Aber Jesus, der Sohn Gottes, konnte das für uns. Der Haken an der ganzen Sache ist jetzt aber, dass man, wenn man an Jesus richtig glauben und damit Kind Gottes werden will, vor Gott zugeben muss, dass man ein fehlerhafter Mensch ist. Wenn du ein Kind Gottes sein willst, musst du deine Fehler, deine Sünden vor Gott bekennen, sie aufrichtig bereuen und ihn, Gott, Jesus, als deinen neuen Herrn im Leben annehmen. Man nennt das dann auch Bekehrung. Das ist es, was eine Bekehrung wirklich ist. Eine Bekehrung ist kein Gebet, eine Bekehrung ist eine echte Umkehr. Und auch wenn das jetzt so einfach klingt, ist es für einige Menschen eine schwere Entscheidung. Selbst wenn Menschen an Gott glauben und daran glauben, dass Jesus für ihre Sünden gestorben ist, es gibt viele, die das glauben, und dass er alles bezahlt hat, kann ihnen doch was im Weg stehen. Ich kann im Weg stehen, sich zu bekehren. Ich kann mich selbst als Beispiel nehmen. Von dem Beschluss, sage ich jetzt mal, mich zu bekehren, bis zu meiner tatsächlichen Bekehrung hat es circa ein Dreivierteljahr gedauert. Obwohl ich wusste, dass es mit Gott nur besser werden kann, hatte ich doch eine irrationale Angst davor, vor dieser Veränderung. Die Vorstellung, mich zu bekehren, hat mir Angst gemacht, weil ich nicht wusste, was sich verändert. Am Ende musste Gott etwas unsanft werden, damit ich mich auch dann auch tatsächlich bekehrt habe. Und im Nachhinein weiß ich, dass es gab eigentlich keinen Grund, mich nicht zu bekehren. Es war die Macht des Bösen, die mir das nur eingeredet hat, die mich immer wieder davon abgehalten hat, mich nicht zu bekehren. Und mich davon abgehalten hat, mich zu bekehren. Ja, mach du nicht denselben Fehler. Und falle nicht auf die Ausreden rein, die dir begegnen werden, wenn du dich bekehren möchtest. Denn du wirst Ausreden finden, dich nicht zu bekehren. Aber Gott nimmt dich gerne auf, egal was dir dein Inneres sagt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir, die Kinder Gottes, im Vater unser diesen Teil, dein Reich komme, beten. Wir beten dabei nicht einfach nur dafür, dass Gott einmal sein Reich auf der neuen Erde aufrichten wird, denn das macht er sowieso, sondern wir beten vielmehr dafür, dass sein Reich schon auf dieser Erde wächst und immer größer wird, dass sein Reich schon auf dieser Erde am Kommen ist. Jeder Mensch, den du kennst, der nicht an Gott glaubt und sich nicht bekehrt hat, wird verloren gehen und in die Hölle kommen. Wie viele Arbeitskollegen hast du, die nicht an Gott glauben? Wie viele Kommilitonen hast du, die nicht an Gott glauben? Oder Klassenkameraden oder Freunde, Bekannte, Verwandte? Die kommen alle nicht in den Himmel, wenn sie nicht an Gott glauben. Und selbst wenn Menschen zur Gemeinde gehen und an Gott glauben, werden sie trotzdem in die Hölle kommen, wenn sie sich nicht bekehren und ihr Leben Jesus übergeben. Dieser Teil, dein Reich komme, ist der Wunsch, dass immer mehr Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und das Gebet an Jesus und dass sie Jesus als ihren Retter annehmen. Aber gleichzeitig ist es auch eine Ermahnung an uns, die wir schon Teil dieses Reiches sind, dass wir nicht einfach die Füße hochlegen und entspannen. Paulus schreibt den Grund dafür sehr deutlich in seinem Brief an die Römer in Kapitel 10, Vers 14. Römer Kapitel 10, Vers 14. Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Wie sollen Leute zum Glauben an Jesus kommen, wenn ihnen niemand von ihm erzählt? Wir können die Menschen zwar nicht bekehren oder gar zu Jesus zwingen, aber wir müssen ihnen zumindest von Jesus, der Bibel und der Ewigkeit erzählen. Wer sollte es den Leuten erzählen, wenn nicht wir? Natürlich, ja, es gibt auch Fälle, in denen Jesus direkt zu Ungläubigen spricht. Vor allem in der islamischen Welt gibt es sehr viele Beispiele, wo Jesus direkt zu den Menschen spricht. Aber selbst dann ist es extrem wichtig, dass einem jemand den Glauben und die Bibel erklärt. Weil Jesus stößt die Menschen nur an. Und wir haben dann die Aufgabe, den Menschen das Evangelium zu erklären. Lass uns also daran denken, wie wichtig es ist, dass unser Glaube nicht einfach nur eine Privatsache ist, wie manche Politiker behaupten, sondern dass unser Glaube globale Auswirkungen hat. Über das Reich Gottes könnte man jetzt noch viel mehr erzählen. In Apostelgeschichte 1, Vers 2 lesen wir, dass Jesus den Aposteln nach seiner Auferstehung 40 Tage lang alles erklärte, was in dem Reich Gottes zusammenhängt. Aber für das Vaterunser jetzt ist es besonders wichtig, dass wir nicht aufhören, für die Verbreitung von Jesu Botschaft, dem Evangelium zu beten und uns dafür einsetzen, dass wir ein lebendiges Zeugnis für Jesu Gnade und Liebe sind und dass wir für die beten, die Jesu Wort hören und sich noch nicht bekehrt haben. Ich schließe meine Predigt mit den Worten Jesu, mit denen er seinen Predigtdienst begonnen hat. Aus Markus 1, der Vers 15. Markus 1, Vers 15. Jesus sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Amen.